Interview mit Christian Nové von Dice am 27.01.2010 zu Eternity's Ocean. Ja, hallo Christian, also du hast ja, bevor du jetzt diese neue Platte rausgebracht hast, also Eternity's Ocean, eine Trilogie veröffentlicht gehabt, also diese Versus-Trilogie, also über drei CDs, über drei Alben. Vielleicht kannst du nochmal da abschließend dazu sagen, also wie du also mit den Reaktionen der Presse, der Fans, ja, der Verkäufe, vielleicht auch dieser CDs, allem zusammen, dann ja zufrieden gewesen bist.
Ja, hallo erstmal. Natürlich bin ich dankbar für jede Rezi über unsere DICE-CDs. Wir sind zugegebenermaßen in Deutschland immer noch nicht das Riesenthema, haben uns eine treue Fangemeinde erarbeitet, die uns natürlich alle 16 CDs gefolgt sind, die wir rausgebracht haben. Und da bin ich glücklich drüber, das einerseits erarbeitet zu haben. Andererseits ist man natürlich nie ganz zufrieden. Ich hoffe, dass es immer weiter bergauf geht, klar.
Ja, das ist auch wichtig. Und ja, Eternity's Ocean, das ist jetzt ja wieder ein einzelnes Album, was ja vermutlich nicht über mehrere Alben dann ja ausgeweitet wird. Also war das jetzt für dich eine Umstellung, jetzt wieder für ein separates Album, also für eine separate Story zu schreiben, zu komponieren, oder war das ein Album, wo du sagen würdest, es ist wie jedes Mal, also nach dieser Umstellung, nach dieser Trilogie jetzt wieder ein separates Album aufzunehmen?
Naja, ich habe glücklicherweise mittlerweile mit DICE einen eigenen Stil hinbekommen. Ich bin da zufrieden mit und es ist so, wenn ich Stücke schreibe, dann weiß ich, dass es eben in diesen Dice-Stil reinpasst. Es ergibt sich oft erst nach Produktion einiger Titel, ob das so zusammengehängt wird oder eher einzeln stehen bleiben soll. Letztendlich sind wir im Moment so weit, auch dass wir ja schon wieder weitere Stücke machen. Bei Eternity's Ocean hat mir das so gefallen, dass es einzelne Stücke bleiben sollten. Und es sind ja 6 sehr lange Stücke geworden, die aber letztendlich für sich allein stehen. Da wird jetzt nicht noch ein paar 2 oder so dran gehängt.
Und ja, es gibt also auf diesem Album dann ein übergeordnetes Thema, oder wie du meintest eben, sind alle separate Stücke. Also wo geht's so bei den Stücken oder bei dem Album so textlich drum?
Naja, wir haben ja in der Regel philosophische Texte als Grundlage. Der Texter, ich habe ja einen amerikanischen Texter, der Dennis Small, weiß seit vielen Jahren, dass er in dem Moment, wo er einen Text hat, der mir gefallen könnte, dass er so allübergreifend über die Welt und über die Frage, warum sind wir, in dem Moment, wo er Texte hat, die in diese Richtung gehen, bietet er mir das an. Und bei Eternity's Ocean ist es so, das ist ja auf Deutsch der Ozean der Unendlichkeit. Es geht um den Menschen, der in diesen Ozean der Unendlichkeit fallen kann, wenn er einsam ist, wenn er nachdenklich ist, wenn er sich Fragen stellt, dann fällt er in einen Strudel weiterer Fragen. Und obwohl er glaubt, alles richtig gemacht zu haben, in seinem Leben merkt er, dass jede Antwort wieder neue Fragen aufwerfen. Und das kann so lange gehen, bis er halt altersbedingt nicht mehr fragt. So ist der Text gemeint. Also der ganze Textaufbau dieses Albums gemeint.
Oh ja. Ja, und du hattest ja auch schon bei unserem letzten Interview den Titel, also den Albumtitel mir genannt gehabt. Also nach der Versus-Trilogie war dir schon klar, das Teil, das nächste Album heißt Eternity's Ocean. Insofern, ja, wie lange hat es jetzt gedauert, so diese ganzen Texte zu schreiben und die ganze Musik zu komponieren? War das schon jetzt in der Grundidee damals, also vor einem Jahr, schon dir alles so bewusst? Oder ist das jetzt so erst nach und nach dann im Verlauf des letzten Jahres so aus dir rausgesprudelt?
So, dass mein Texter, ich hatte ihn ja eben schon genannt, Dennis Moore, ist ein Vielschreiber und ich habe also einen ganzen dicken Ordner voll Texte, die er für mich geschrieben hat, die ich abrufen kann, wie ich will, und wir haben eben auch die Vereinbarung, dass ich sie teilweise ändere und dann ihm nochmal zukommen lasse und so weiter, so hin und her. Dadurch, dass ich so einen großen Fundus habe, an dem ich mich bedienen kann, ist das oft relativ spontan, dass ich mir so einen Ordner mal wieder vornehme und bei einem Text hängen bleibe und mir dazu Musik überlege. Es ist zugegebenermaßen auch diesmal so gewesen. Ich hatte dir das letzte Mal letztes Jahr gesagt, dass die Stücke schon soweit fertig waren. Zugegebenermaßen sind zwei Stücke dann aber noch ganz kurzfristig mit dazugekommen, die mir sehr leicht gefallen sind. Das passiert, also du nimmst dir dann so einen Ordner vor und ein Song läuft von vornherein so rund, dass es ganz schnell geht, dann kommt der Gitarrist dazu und spielt Sachen ein, dann kommt jetzt unser neuer Saxophonist und Gräflettist dazu, und in dem Fall war das vor allen Dingen bei Secret Harmony so, das ist ein Stück, das ganz kurzfristig ich glaube, der Dennis hatte das erst im April geschrieben und dann habe ich das bekommen und habe sofort einen Text drauf gemacht und das passt zu dem Album.
Und ihr habt das gesamte letzte Jahr immer in Etappen dran gearbeitet, das nicht in einem Rutsch dann aufgenommen, sondern so nach und nach dann, wenn die Sache dann reif war, dann so nach und nach dann ja aufgenommen.
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich ein eigenes Tonstudio habe und ich arbeite eigentlich immer am laufenden Band, also Wenn mir danach ist, dann schmeiße ich die Geräte an und arbeite weiter. Es ist ein laufender Prozess.
Und du hattest ja auch damals mal gesagt, es gab dann ja aufgrund der räumlichen Entfernung zu dem Gitarristen, dem Peter Viertel, dann irgendwie Probleme. Geht das denn so einfach, wenn du sagst, du arbeitest permanent an den Songs und musst dann vielleicht die Band noch zusammentrommeln, oder sind die mittlerweile leichter zu bekommen für die Studioarbeit?
Eigentlich unverändert geblieben. Es ist halt so, dass ich eigentlich nie mit allen zusammenarbeite. Es ist halt so, dass wenn Peter mir sagt, dann und dann das Wochenende kann ich, dann bereite ich einen speziellen Song vor und den arbeiten wir ab. Und damit hat sich die Sache. Alles andere mache ich dann wiederum monatelang danach.
Ah ja.
Aber ich verlasse mich in der Regel darauf, was wir, wenn er das Wochenende gekommen ist, an dem Stück gemacht habe, dass es das dann auch ist. Und ich schmeiße ihn da, das ist eigentlich auch ungewöhnlich, ich schmeiße ihn da grundsätzlich ins kalte Wasser. Also er hat nie, solange er bei da spielt, die Möglichkeit gehabt, sich auf ein Stück vorzubereiten.
Naja.
Das ist sehr ungewöhnlich.
Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, denn es ist ein bisschen spontaner vielleicht unter Umständen. Ja, also du hast es erwähnt, sechs Stücke sind es. Und ja, gibt es so für dich so Songs, die so für dich Favoriten sind, wo du sagst, Mensch, die sind mir besonders gut gelungen oder schnell von der Hand gegangen? Oder kann man das so normalerweise gar nicht sagen, es ist ein Album, ein Komplex und da greift ein Song in den anderen und da kann man gar keine Unterschiede machen? Oder hast du da so auch so gewisse Präferenzen?
In den letzten Jahren nicht mehr so gewesen, dass ich mit einem Song unzufrieden war und ihn dann doch drauf gemacht habe. Das gab es am Anfang zugegebenermaßen hier und da mal, selten aber hier und da mal. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich wirklich die Stücke, die ich oft auf ein Album übernehme, von denen bin ich auch wirklich überzeugt. Und also ich hatte gerade schon das Secret Harmony genannt, das sehr kurzfristig erst entstanden war. Das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Mhm. Venus and Mars, der Titelsong, der erste Song, das Titel 1 auf dem neuen Album Eternity's Ocean, der gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, grundsätzlich, ich höre mir das im Nachhinein an und dann sind die Songs auch in der Regel schon wieder so weit weg, dass ich das immer wieder als großes Wunder empfinde.
Ja, ich finde die beiden ersten sehr gut. Venus and Mars und Following the Wind sind beide total super. Ich meine, der Rest ist auch sehr gut. Das ist aber so, die bleiben sehr gut haften, so die ersten beiden Stücke. Irgendwie ziemlich lange Stücke, so 10 Minuten, 12 Minuten wie die meisten, ja, bis auf Secret Harmony. Aber so, die bleiben irgendwie total tolle Melodien, totale tolle Harmonien. Also es passt alles sehr gut bei den Stücken und bei der ganzen Platte auch, davon mal abgesehen.
Das freut mich, dass sie gefällt.
Ja, nee, wirklich wieder sehr schönes Album geworden. Ja, du hast es ja mal erwähnt, also du hast ja in den letzten Jahren da auch... Ja, auch vor dem dritten Teil der Versus-Trilogie einige Umbesetzungen gehabt. Und jetzt seid ihr ja schon in dem Line-Up gewissermaßen im zweiten Album aktiv, also hintereinander. Also hat dieses so für dich oder für die Zusammenarbeit irgendwie einen Vorteil erbracht, dass ihr so ein bisschen eingespielt gewesen seid? Oder war das unabhängig jetzt von dem Line-Up und ja, im Vergleich jetzt zur vorherigen Band mit Gliedern?
Der letzte Zugang war der Jens Lübeck, unser Saxophonist und Gavlettist. Und hat sich das natürlich auch schon sehr eingespielt. Ich weiß von vornherein beim Komponieren oft schon, was ich von ihm erwarten kann die Zusammenarbeit zwischen uns beiden läuft sehr schön. Also das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber eigentlich war die Zusammenarbeit von vornherein gut.
Mhm. Und haben die Bandmitglieder auch einen gewissen Einfluss irgendwie so auf die Arrangements der Songs? Du hast eben erwähnt, du lässt dem Peter Viertel da freien Raum, du schmeißt ins kalte Wasser, also er kann dann da oder die anderen Musiker, können die das dann alles so entwickeln, wie sie es meinen, oder gibst du so den Rahmen vor oder die Grundausrichtung dort vor, so bei der Umsetzung deiner Ideen?
Naja, das ist so und so. Einerseits schmeiße ich den Peter Viertel ins kalte Wasser. Er kommt und hört den Song zum ersten Mal und dann arbeiten wir zusammen im Studio die Ideen aus und das, was dann daraus geworden ist, das ist es dann auch. Mhm. Natürlich ist Peter jemand, der eigentlich Perfektionist ist und eigentlich am liebsten nochmal und nochmal und nochmal was überarbeiten würde wollen. Das geht aber aus der räumlichen Entfernung nicht. Und es geht auch eigentlich deswegen nicht, weil ich es gar nicht so mag. Also Tatsache ist, wir arbeiten extrem intensiv und extrem kreativ zusammen. Aber das sind diese Stunden. Mhm. Und dann war es das auch. Und alles andere mache ich eigentlich alleine. Ich lasse mir zugegebenermaßen gar nicht so gerne von Einzelinstrumentalisten in das Gesamtarrangement reinreden, weil in der Regel hören die Musiker eigentlich dann doch meistens nur auf ihr Instrument. Was ich zum Beispiel lieber mache, ist, dass ich meiner Frau die Stücke immer vorspiele, die Ramona hört das immer als erstes und sagt dann immer, ich habe doch gar keine Ahnung von Musik, ich kann da gar nichts zu sagen, und dann sagt sie aber doch irgendwas Laienhaftes. Da höre ich sehr drauf.
Das ist ja gut. Das ist ja sehr gut. Ja, das ist ja schön. Denn mir ist auch aufgefallen, du spielst ja auch Keyboards. Also vor ein paar Jahren hattest du ja noch einen Keyboarder dabei, den Henry dort. Mhm. Und spielst Keyboard, Gitarre, du singst, nicht? Du bist der Songwriter und produzierst das Ganze dann auch noch alles in deinem Studio. Deshalb ist immer die Gefahr vielleicht nicht dabei, dass man vielleicht so bei so vielen Sachen und so viel Verantwortung so ein bisschen so den Überblick über das Gesamte dann verliert. Besteht so diese Gefahr oder würdest du sagen, so, das ist alles so locker für dich und du hast das noch immer alles so im guten Überblick?
Naja, Tatsache ist, dass sich die Frage für mich nicht stellt. Es haben sich ja keine Leute angeboten, die gesagt haben, hey, wir wollen dich produzieren mit riesen professionellem Aufwand, mit einer 10-Mann-Crew, die alle die Besten der Besten der Welt sind, die dich begleiten wollen und produzieren und mitkomponieren, was weiß ich auch immer. Das hat sich ja nicht angeboten. Fakt ist aber auch, dass mir bewusst ist, dass viele Köche natürlich auch den Brei verderben können und ich mir bewusst darüber bin, dass ich ja nun mal diese Dice-Produktion eigentlich gut mittlerweile erlernt habe. Also natürlich ist es mein ganzes Leben lang schon so, dass ich gerne als Musiker irgendwie von irgendwie einem großen Guru entdeckt worden wäre, der dann gesagt hat, oh, du kriegst den roten Teppich, aber das will eigentlich jeder Musiker. Aber Fakt ist auf der anderen Seite, dass ich mir mittlerweile bewusst darüber bin, dass es vielleicht auch gut ist, dass es nicht so passiert ist, weil dadurch habe ich tatsächlich die Sachen in der Hand.
Ja, ganz genau. Und du hast eben erzählt, du hast alles in der Hand, aber besteht denn eben dann nicht denn auch die Gefahr, wenn du das jedes Jahr ablieferst, also jedes Jahr eine neue CD, ein neues Album, dass es vielleicht so ein bisschen auch mal Fließbandarbeit wird? Oder wie schaffst du das, dass es immer so frisch klingt, wie es halt klingt? Dass es immer frisch und klingt immer unverbraucht. Also wie schaffst du das denn dabei?
Naja, ich bin mir bewusst darüber, dass ich einen ziemlich eigenklingenden Sound entwickelt habe. Dice klingt wie Dice und das liest man auch in jeder Rezension von egal Deutschen oder Rezensenten aus dem Ausland, dass die auf jeden Fall erstmal, ob es ihnen jetzt gut gefällt oder nicht, aber sie sagen, das klingt nach Dice. Dice hat einen ganz eigenen typischen Sound. Und ich bin mir bewusst darüber, ich bin da stolz drauf, dass ich einen eigenen Sound habe. Und es wäre furchtbar, wenn ich nur aus einer Unsicherheit heraus bei jedem Album versuchen würde, irgendwie alles auf den Kopf zu stellen und den Menschen vielleicht sogar damit vor den Kopf zu stoßen. Also ich weiß, dass viele Rezensenten so schreiben, als ob das ganz toll wäre, wenn eine Band sich jedes Album neu erfindet. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, da kann der Rezensent das schön finden, wie er will, aber auf Dauer setzt sich meiner Meinung nach eine Band durch einen wiedererkennbaren Sound durch. Und ich möchte die Leute überhaupt nicht vor den Kopf stoßen.
Das heißt, es ist auch keine musikalische Veränderung. Dann von dir gedacht, zum Beispiel vielleicht mal mehr Breaks, härteren Sound, vielleicht mal kürzere Songs. Du hast ja vornehmlich Longtracks, also vielleicht so
Gut,
die.
es gibt immer, Entschuldigung, wenn ich da gleich reingehe, es gibt immer leichte Veränderungen. Also ich hatte zugegebenermaßen eine Phase, wo ich noch komplizierter und noch komplizierter die Songs gebaut habe. Fakt ist, dass ich aber erkennen muss, dass die Hörer, jedenfalls das, was ich von den Rezensenten her weiß, gar nicht erkennen, wie kompliziert die Dice-Musik eigentlich ist. Also wir haben in der Regel 6, 7, 8 unterschiedliche Takte in einem Song, vom 7/8 bis zum 5/4 bis zum 3/4 und das alles in einem Song, ohne dass der Zuhörer da großartig vor den Kopf gestoßen wird. Es ist sehr, sehr, sehr komplizierte Musik einerseits, die aber so arrangiert ist, als ob sie total leicht wäre. Ich bin da von dieser Idee, das noch komplizierter zu machen, ein bisschen schon wieder weggekommen. Also sicherlich, gerade auf dem Eternity's Ocean ist noch ziemlich, ziemlich viel komplizierte Taktwechsel dabei. Wie gesagt, so arrangiert, dass man es eigentlich als Laie kaum merkt. Aber auch das muss ich in der Zukunft nicht mehr, um mich zu beweisen, in jedem Song tun. Also das wird sich ein ganz klein bisschen immer verändern.
Ah ja.
Aber ich möchte auf jeden Fall den Dice-Sound bewahren.
Ja, das ist also diese, ja, schöne, träumerisch, melancholische Stimmung, sehr melodiös, alles. Das kann man doch auch als dieses, ja, was du so definiert hast, Cosmic Prog. Das ist so das typische Dice, ja, musikalische dort. Also dieses träumerische, melancholische, melodiöse. Ja, das ist so der typische Dice-Sound und kann man das auch als den, ja, die Bezeichnung Cosmic Prog dann umsetzen oder definieren, oder wolltest du da noch irgendwie was anderes zu bringen?
Also Cosmic Prog fand ich wirklich sehr passend. Es gab ja ursprünglich den Begriff Cosmic Rock und eben den Begriff Progressive Rock, also Prog Rock. Und das miteinander zu verbinden, fand ich für uns eben sehr, sehr, sehr stimmig, weil wir nun mal auch in den Texten nicht von Liebe und Tralala oder von der Tagespolitik oder so singen, sondern eben, weil es um in der Regel spacige Sachen geht, extremstenfalls halt das Umherfliegen durch das Universum, also durch die Vorstellung, wie wäre es, wenn ich in meinen Gedanken durch Zeit und Raum fliegen könnte.
Ah ja. Und ja, das ist ja auch gut, das passt ja alles, so das Textliche als auch der Sound. Ja, ist auch eine gute Definition. Und ja, was mir da auch beim neuen Album gefällt, mal wieder gefällt, es ist so das Cover, sehr schönes Artwork. Ja, hast du das kreiert oder wie kommt das zustande? Sehr schön und passt auch, ja, zur Musik, also dieser Ozean, der sich dann, ja, öffnet. Dann so diese Kraterlandschaft, diese futuristische, also sehr schön geworden. Also wie ist es zu diesem Cover gekommen?
Ich habe einen festen Grafiker, mit dem ich diese Sachen erarbeite. Die Idee war natürlich in dem Fall, diese Raumschiffe sind ja quadermäßig aufgebaut und die sind natürlich von den Würfeln, Dice heißt ja Würfel, ein bisschen rausgearbeitet und ich habe in der Vergangenheit manchmal ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich hatte über eBay manchmal so relativ günstig Ölbilder gekauft, die in solche bisschen surrealistischen Richtungen gehen. Und einmal hat ein Maler mir ein Bild verkauft, was er dann plötzlich nicht mehr liefern konnte. Und war ich ziemlich verärgert. Und er schrieb dann aber ganz leger, ich soll ihm ein Thema vorgeben, da würde er mir was draus malen und mir das dann kurzfristig schicken innerhalb von 2 Wochen. Ich war völlig
Cool.
überrascht über diesen Vorschlag und habe dann auf die Schnelle gesagt, mach einfach ein Meer mit fliegenden Würfel drauf. Und er hat mir schnell was gemalt. Es war gar nicht so schlecht, was ich dann bekommen habe am Ende. Ein bisschen, man merkte natürlich, dass er sich nicht zu viel Zeit gelassen hat, aber die Idee war dadurch entstanden. Also aus diesem, ich sollte ihm schnell ein Thema zuwerfen. Mein Grafiker hat das natürlich gar nicht übernommen, was der Maler gemalt hatte. Er hat das dann am Computer komplett neu gebaut. Aber die Idee ist dadurch entstanden, das war ganz witzig.
Naja, nee, sehr gut. Ja, Studiarbeit ist eine Sache, das Grafische andere und noch eine ganz andere Sache. Ja, das ist so die Situation, vielleicht als Band mal live aufzutreten. Also, wir haben da schon diverse Male drüber gesprochen. Also, ihr habt ja gelegentlich mal, ja, ein, zwei, drei Auftritte. Aber das ist ja eher so vereinzelt. Also kann man euch vielleicht mal jetzt mit dieser neuen Platte oder demnächst mal vielleicht auf einer Tournee oder auf, ja, ein paar Festivals mal sehen. Was hat sich da jetzt so draus entwickelt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, das letzte Live-Konzert, was wir hatten, war die Torgau-Show. Das war 2006, im Sommer 2006, die dann auch auf CD
Ja,
rausgekommen ist.
genau.
Seitdem gab es kein Live-Konzert mehr von Dice. Es liegt natürlich auch daran, dass die dass da keine Proben mehr stattfinden. Das wiederum liegt daran, dass die Mitmusiker damals, deswegen ist der Schlagzeuger und der Keyboarder auch gegangen, der Meinung waren, dass die Nachfrage zu gering ist für Live-Konzerte. Also die wollten ab und zu mal spielen. Ich wiederum habe gesagt, ich will auf keinen Fall die üblichen Kneipenauftritte machen. Das gibt die Dive-Musik einfach nicht her. Beziehungsweise das wäre völlig falsche Musik am falschen Platz.
Ja, naja.
Also meiner Meinung nach ist das unvorstellbar. Also in der Kneipe wollen die Leute quatschen und saufen und das würde bei der Musik eher stören, als dass die Leute dann plötzlich still werden würden und tatsächlich lauschen würden. Und ich bin da natürlich unglücklich drüber. Aber Fakt ist, Dice Live kann eigentlich nur auf Festivals und auf großen Konzerten funktionieren. Und das haben wir so, da haben wir diese Nachfrage so nicht gemerkt.
Mhm. Ja, vielleicht mal in Leipzig oder so, vielleicht gibt es da ja kleinere Clubs, also jetzt keine Kneipenclubs, sondern so vielleicht so kleinere Musikclubs, dann braucht ihr vielleicht auch nicht so weit zu reisen, wäre doch vielleicht mal...
Wie gesagt, die ganz kleinen Clubs, das ist meiner Meinung nach auch nicht das Richtige für unsere Musik.
Mhm.
Würde ich irgendwie auch nicht wollen, also...
Nö,
hätte ja... Also ich bin da ehrlich gesagt sogar vielleicht die Hauptbremse gewesen.
Ach so, denn mittlerweile... Ja, habt ihr ja schon sehr viele Platten rausgebracht. Ihr werdet da in der nationalen auch und internationalen Fachpresse ja besprochen. Ihr seid ja jetzt keine Nobodies mehr. Ihr habt da ja schon irgendwie doch einen sehr großen Backkatalog vorzuweisen.
Das hab ich gedacht, ja, und das ist das Problem. Da kannst du, mit so einem Namen kannst du nicht in klitzekleinen Läden spielen.
Nee, gut. Das mag auch sein. Das ist dann vielleicht schon zu... dass ihr schon zu weit seid quasi für diese kleinen Clubs, aber ja, vielleicht noch nicht ganz so weit seid, um vielleicht eine Tournee zu spielen oder sowas in der Richtung. Ne? Ja, die Fachpresse ja, hat euch doch vornehmlich positiv besprochen, wie ich eben schon sagte, also auch auf internationaler Ebene, auch aus Russland, USA, hier in Deutschland natürlich. Wirkt sich das jetzt so auch auf eure Popularität aus, also zum Beispiel CD-Verkäufe, sowas in der Richtung, oder ist das nicht so spürbar, so von Album zu Album?
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Es hängt eine komplette Marketing-Überlegung daran, so eine Frage zu beantworten. Ich persönlich bin der Meinung, dass man es so machen sollte, wie wir es machen, dass man dann tatsächlich auch nicht live spielen sollte, wenn man sich etwas aufbaut und dass man, wenn man sich etwas aufbauen will, einen unglaublich langen Atem braucht. Mhm. Natürlich ist sind die Rezensionen, die Dice-Rezensionen, so schön sie sind, auch dann von Album zu Album nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich meine, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, dass wir treue Fans gefunden haben. Ich meine, dass das heutzutage noch viel schwerer ist, sich Fans und eine treue Fangemeinde zu erarbeiten, als das vielleicht vor 20 Jahren war. Ich glaube, dass wir, weil es einerseits fast unmöglich ist und dass wir es andererseits in ganz kleinen Schritten doch ein bisschen geschafft haben, uns eine treue Fangemeinde aufzubauen. Ja, dass es nur so geht, ich will viele Jahre noch weitermachen und hoffe, dass der Bekanntheitsgrad immer ein ganz klein bisschen weiter wächst. Richtig groß können wir nicht werden von einem Jahr auf den anderen oder durch irgendwelche Rezensionen oder wie auch immer. Es wird so sein, dass egal in welche Stadt du kommst, wenn es irgendwo in einer Ecke Progressive-Rock-Fans gibt, dann haben die Dice schon mal gehört. Allein das zu erreichen, ist sensationell für mich.
Nee, das glaube ich auch. Und ja, so hast du schon Ideen, wie das ja nächste Album für 2011 ja textlich sein wird, Titel oder sowas, oder ist das noch also vollkommen offen?
Ja, ich habe das ja dir jedes Mal so sagen können, es gibt einen großen Fundus an Songs, an denen ich parallel arbeite. Es sind im Moment 8 Songs schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Welche Songs ich dann auf das neue Album im nächsten Jahr drauf mache, ist aber noch nicht klar. Es gibt ein Stück, an dem ich im Moment gerade, also es gibt 2 Stücke eigentlich, die sicher drauf kommen werden. Das eine ist Time Moves in Circles, das zweite ist Cosmic Hurricane. Zugegebenermaßen hat Cosmic Hurricane sogar die Chance, ein Titeltrack zu werden. Klingt irgendwie gut, aber ich bin da noch nicht so ganz, nicht so weit, dass ich genau weiß, wie ich das Album nennen werde.
Ja, das ist ja dann auch ein fortlaufender Prozess. Und ja, ich habe auch mal eure MySpace-Seite angesehen, habt ja sehr viele Kontakte. Also wie siehst du das jetzt so MySpace, also für die Musik? Also ist das irgendwo hilfreich, also eure Musik vielleicht auch bekannt zu machen, also vielleicht auch für das nächste Album, dass man so Sachen raufstellt? Oder ist das nur so eine Sache, es läuft nebenbei und wir nehmen dran teil? Oder wie sind solche Sachen zu bewerten?
Ehrlich gesagt finde ich es einerseits sehr spannend. Andererseits, ich meine, spannend ist natürlich, dass man in der ganzen Welt die Möglichkeit hat, die Chance hat, wahrgenommen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in der ganzen Welt wahrgenommen wird, ist natürlich insofern gering, dass es Millionen über Millionen von Bands gibt, die da drin sind. Im MySpace und alle versuchen, irgendwo sich vorzustellen. Dadurch, dass wir jetzt eben Nischenmusik machen mit der Progressiv-Rock-Musik, ist die Wahrscheinlichkeit schon ein ganz klein bisschen größer, wahrgenommen zu werden. Dadurch, dass man diese sich verfreundschaften bei MySpace, bedeutet ja letztendlich, dass auch die entsprechenden Genre-Interessen da zusammenkommen. Also Progressiv-Rock-Fans oder Progressiv-Rock-Musiker, die selbst Musik machen, verfreunden sich mit anderen Musikern. Die lernen sich zwar niemals kennen in dieser Welt, aber sie haben sich wahrgenommen. Diese Sache ist natürlich einerseits sensationell, man darf aber auch natürlich auch nur ganz kleine Sachen erwarten. Also ich finde es natürlich revolutionär, sensationell, dass es das gibt. Aber wird natürlich nicht weder durch das eine noch das andere Millionen Platten verkaufen.
Nö, aber immerhin ist es ja doch eine Möglichkeit, dann auch die Musik dann darzustellen. Ja, für dieses Album und dann vielleicht auch für das nächste. Ja, das sind soweit meine Fragen gewesen. Hast du noch irgendwie was du der Cosmic Proc Szene mitteilen möchtest oder Proc Rock Szene? Gibt es noch zu dem neuen Album oder sonst was von deiner Seite zu sagen?
Es gibt immer dasselbe zu sagen: Leute, bleibt dran. Progressiv Rock muss weiterleben, auch wenn es eine Nische ist. Ich bin glücklich über diese Szene.